vernünftig empfangt. Ne? Das ist ganz wichtig, das ist das erste Mal wieder in diesem Jahr und wir müssen natürlich auch mal die Technik überprüfen. Genau, es laufen jetzt die Partien an den Spritzen weiter. Gehen wir doch einfach mal zu Brett 1. Xiang Zhu gegen Neidic. Also der Xiang Zhu, das ist hier ein Lokalmatador, ein junger Spieler aus Deizisau, der ist auch aus der Jugendarbeit hier vorgegangen, besser gesagt. Der hält sich wacker.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr überrascht von seinem Spiel. Ich habe mir auch die Mitte der Partie angeschaut, in der Gegend von Läufer mal F5, im 22. Zug oder so. Mhm. Das war also ein sehr starkes Manöver. Und ich drücke ihm so ein bisschen die Daumen als Underdog, dass er vielleicht doch ein Remis schafft, aber noch ist es nicht zu Ende.
Mhm. Gehen wir einfach mal in die aktuelle Stellung rein, nach 39. Turm C5. Das sieht ja relativ ausgeglichen aus, oder?
Ich denke auch. Also die vielen Bauernschwächen bei Schwarz sollten dem Weißen ein Remis sichern, aber es ist nicht so einfach gegen Arkady.
Mhm. Wobei man sagen ja. Ja, wäre schon eine kleine Sensation fast schon. Ne? Der Vorjahressieger, der mit 8,5 aus 9 letzter gewonnen hat, ja. Da hat er überragend gespielt und jetzt in der zweiten Runde schon eventuell ein Remis vielleicht abgibt. Mal von den anderen Jungs, die du hier beobachtest, gibt es bei den Mädels auch Kandidatinnen, die du hier beobachtest? An die Manuela Mader denke ich jetzt zum Beispiel.
Die spielt ja auch. Mich freut vor allen Dingen, dass die Manuela nach einem Jahr Pause quasi vom Schach wieder voll eingestiegen ist. Mhm. Und ich hoffe und wünsche ihr eigentlich, dass sie vielleicht sogar nochmal den Anschluss an die Frauennationalmannschaft schafft. Mhm. Denn ich denke, vom Potenzial her hat sie das durchaus drin. Mhm. Jetzt zur aktuellen Stellung kann ich nichts sagen.
Ja, gehen wir einfach mal direkt rein. Brett 16, ja. Manuela Mader gegen den Holländer Benjamin Bock, auch ein sehr junger Spieler. Ich glaube, ja. 17 Jahre alt ist der. Deine Meinung zu dieser Stellung nach 31. Läufer F2? Hier fragt noch jemand, wer ist der Co-Kommentator? Das ist Bernd Vöckler, den hatte ich am Anfang vorgestellt, Bundesnachwuchstrainer. Er ist hier zu Besuch in Deizisau und beobachtet insbesondere die Prinzengruppe, also die guten deutschen Jugendlichen, die darunter vereint sind. So, Brett 16.
Ja, Schwarz hat das Läuferpaar, was natürlich in dieser Stellung ein sehr großes Plus ist. Ich fürchte, obwohl diese unendlich gute Maschine hier nur ein ganz leichtes Plus anzeigt, dass das also ein harter Weg wird für die Manuela.
Ja, ich denke auch.
Also die Maschine. Gegen einen stärkeren Spieler und mit dieser Konstellation, das wird nicht einfach.
Ja, also die Maschine, die super stark ist, Houdini 2.0, das ist somit die stärkste Engine der Welt. Ich muss ehrlich sagen, ich versuche so gut es geht, die Maschine auszuschalten und selbst nachzudenken. Das ist ja inzwischen auch so eine Geschichte, man vertraut dieser Maschine halt viel zu sehr und denkt selbst gar nicht mehr so viel nach, wenn so eine insbesondere bei so einer Live-Übertragung, ne? So eine Art Berieselung, irgendwie fast wie Privatfernsehen abends schauen. Ne?
Ja, da kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Es ist sehr gefährlich, insbesondere für junge Spieler, sich nur an diesen Bewertungen zu orientieren. Und ich versuche das also meinen Leuten möglichst auszureden, dass sie also sich auf die Art einer Schachpartie oder einer Übertragung nähern. Aber es ist halt sehr, sehr einfach.
Ja, klar können wir auch was zu Brett 9 sagen. Hier fragt das jemand. Georgi, liebe Grüße aus Essen. Ich weiß nicht, wer das ist. Grüße zurück. Brett 9, da gehen wir einfach mal rein. Da spielt Alexander Hilverda gegen Tornike Sanikice. Wir gehen in die aktuelle Stellung rein nach 23. Läufer mal H3.
Also der... Ich fange jetzt mal mit dem schwächeren Spieler an. Ja. Also ich kannte den Alexander bisher nicht. Er ist allerdings der Heimtrainer von einem der sogenannten Junior-Prinzen. Das heißt also, es ist jetzt schon eine Gruppe aufgelegt worden, die vorige Woche das erste Mal trainiert haben, zusammen mit GM Sergei Galduns. Mhm. Und dort ist der Kevin Schröder dabei. Und der hat gestern schon relativ überraschend einen IM geschlagen. Und von diesem Kevin Schröder, deutscher Meister U12 im letzten Jahr, ist jetzt der Alexander Hilverda der Heimtrainer. Und okay. Zu dem Sani Kietze kann man
wie
sagen.
Ja, ist Alexander, der ist halt auch ein junger, junger
ja, Mitte 20. Er ist Student, also
ja.
Anfang 20.
Ja.
Und der Sani Kietze ist nach meiner Einschätzung, glaube ich, im Moment der Bundesliga-Topscorer mit
7,5 aus 8 hat er.
Ja. 7,5 aus 8, also eine Wahnsinns-Performance. Und ich vermute, er wollte sich hier also nicht mit einem Remis abfinden, hat deswegen eine Figur ins Geschäft gesteckt. Ob die jetzt nun allerdings den Aufwand wert ist, das wird sich noch zeigen.
Wann hat er denn die Figur überhaupt ins Geschäft geschickt? Also ja, also ja, im 22. Zug hat er für jetzt 2 Bauern bekommen.
Ja, und puh. Die weiße Königstellung macht keinen so sonderlich festen Eindruck.
Also spontan würde ich sagen, als weißer Springer F4, das gibt auch die Maschine an, das ist ein logischer Zug, weil er die Bauern G3 und E3, die angegriffen sind,
ja,
erstmal verteidigt oder indirekt deckt. Und ich muss ehrlich sagen, nach Springer F4...
Ja, man muss ja fast Läufer mal F4 machen.
Geht ja, sonst ist ja noch eine Figur weg.
Genau, oder? Dann nimmt der G-Bauer wieder. Und es könnte also durchaus sein, dass Weiß hier eine gute Stellung bekommt.
Ja, das ist also sehr riskant, würde ich spontan sagen, was der Sani Kietze dann macht. Und genau, stimme ich dir zu, was du gerade gesagt hast. Der will natürlich nicht einfach Remis machen, sondern...
Ja.
Riskiert hier einiges. Das ist, dafür ist auch bekannt. Er hat auch in der Bundesliga Partien gespielt, wo er nicht unbedingt toll stand, aber die Gegner halt unter Druck gesetzt hat, mit seine praktischen Chancen gesucht hat, und das tut er offensichtlich hier auch. Zum Sani Kietze, zwei, drei Worte noch. Er ist ein super netter Typ. Ich habe ihn, ich kenne ihn persönlich. Sehr, sehr freundlich und also ich gönne es ihm, wenn er halt auch mal gut abschneidet. Gehen wir jetzt einfach mal Brett 2, Etienne Bacrot gegen Matthias Burschowski aus Österreich. Etienne Bacrot natürlich einer der Top-Favoriten bei diesem Turnier, mit, zusammen mit Arkadi Neidic.
Aber Deitzisau scheint kein gutes Pflaster zu sein für ihn.
Ja, letztes Jahr hat er fürchterlich abgeschnitten, ja. Und Bernd, dein Urteil zur aktuellen Stellung nach 33. Dame mal D5?
Also vor 10 Zügen hätte ich keinen Pfifferling auf die schwarze Stellung gegeben. Der hatte eine Figur minus gegen einen Bauern. Aber mittlerweile ist er fleißig am Sammeln. Und falls es ihm gelingt, noch ein, zwei weiße Bauern einzusammeln, dann steht er vielleicht sogar schon wieder besser.
Ja, also ich habe aus meiner Sicht, ich habe fast den Eindruck, dass Bacrot das etwas zu leicht genommen hat, nachdem er einfach in der Eröffnung einen Bauern gewonnen hat, ne?
Das heißt, gewonnen, so sah es aus.
Das war einfach ein Bauer für gar nichts,
ja,
den Schwarz hergegeben hat. Und danach, das war im 18. Zug, Läufer F5. Und wenn man sich die Stellung anschaut, mit der Stellung jetzt am Ende, ist erstaunlich, dass so ein starker Spieler gegen einen 400 Punkte oder 500 Punkte schwächeren Spieler das so schleifen lässt. Ne?
Ja, eigentlich wirklich sehr erstaunlich. Denn normalerweise verstehen die schon ihr Handwerk, dann so ein Mehrbauerngeschenk dann nach Hause zu fahren.
Also hier auch ziemlich unklar, muss man sagen. Also hier könnte alles passieren, wenn man sich das so anschaut. Übrigens hat auch einer geschrieben jetzt im Chat, stimmt auch, Brett 1 ist Remis geendet.
Ja.
Ja, das Tourmatchspiel ist natürlich super ausgeglichen. Ja, da hat wahrscheinlich Neidic von sich aus auch Remis angeboten. Gut, welche Partien laufen denn noch?
Ja,
gut. Irgendwas, was spannend ist, schauen wir, wollen wir uns natürlich auch anschauen. Allerdings läuft auch nicht so viel, sehe ich gerade, weil vieles schon entschieden worden. Da gehen wir einfach mal in Brett 4 rein, kurz. Viktor Erdős, Dauergast hier in Deitzisau gegen Christopher Seifert.
Also ich glaube, das ist nicht mehr spannend. Ich denke eher, die werden den 40. Zug geschafft haben und jetzt geht einer sich einen Kaffee holen und der andere überlegt, was er mit dem Rest seiner Ruine macht.
Genau, also Weiß wird das gewinnen. Ja, dafür ist Erdős auch zu stark. Also hier keine Überraschung. Wie wir auch in den anderen Brettern sehen, es gab kaum Überraschungen jetzt in der zweiten Runde, außer das an Brett 1. Es gibt noch eine Partie an 14. Klaus Bischoff.
Oh,
Momentchen.
Aber die ist falsch wiedergegeben. So kann es nicht stehen.
Oder? Stimmt diese Stellung? Ich frage mal unseren technischen Leiter gerade, stimmt die Stellung hier, die hier?
Nein.
Nein. Wir müssen erstmal erneuern.
Jetzt auch ein anderes Brett nehmen können.
Ja. Ja. Wir wollen aber über Klaus Bischoff sprechen. Das ist unser Matador. So. Nee, ist immer noch nicht die. Nee.
Ich glaube, hier oben irgendwo ist.
Ja. Ist was falsch. Bei mir gibt es leider auf dem Bildschirm eine kleine falsche Anzeige. Bei euch hoffentlich nicht. Deswegen können wir gerade über Klaus Bischoff gegen Rindlisbacher aus der Schweiz, übrigens sehr viele Schweizer hier bei diesem Turnier, ist unglaublich, nicht sprechen. Zu dir nochmal kurz und der Prinzengruppe. Das läuft ja in den letzten Jahren ziemlich gut in Deutschland, finde ich, aus meiner Sicht mit den Jugendlichen, die aufkommen. Es gab da immer wieder so Stimmen, ja, in Deutschland gibt es keine guten Schachspieler, es kommen keine guten Jugendlichen nach, aber aus meiner Sicht stimmt das einfach nicht, denn wenn man so Leute sieht wie Arik Braun, Baramitze, Bintrich, so jetzt natürlich eine Generation über derjenigen, die du trainierst, aber jetzt auch danach kommen wieder einige gute Jugendliche nach. Wie siehst du dieses Thema generell, gerade Nachwuchsarbeit in Deutschland und starke Jugendliche in Deutschland?
Ja, mein Bestreben ist es, die Jungs so früh an die Weltspitze oder erweiterte Weltspitze ranzuführen, dass sie sich tatsächlich ernsthafte Gedanken machen können über eine, ich will nicht sagen Profilaufbahn, sondern vielleicht eine Halbprofilaufbahn. Hm. Das heißt, die von dir angesprochene Generation, Arik Braun, Baramitze, Bindrich, sind mehr oder weniger vom Spitzenschach zurückgetreten. Mhm. Sie spielen noch, spielen auch sehr erfolgreich. Vielleicht, dass der David Baramitze jetzt wieder etwas mehr einsteigt, wenn er mit der Schule fertig ist. Aber die Grundtendenz ist doch eher so zu sagen, Schachprofi ist also ein sehr, sehr hartes Geschäft und mit einem vernünftigen Studium kann man in Deutschland einfach mehr verdienen. Mhm. Und das ist womöglich richtig.
Ja, also es ist an sich auch ein gesellschaftliches Problem halt, ne?
So würde ich das noch eher sehen.
Ja. Genau. Es ist nicht die hohe Akzeptanz da, wenn man sagt, Schachprofi, wird man blöd angeschaut wahrscheinlich, wenn man einfach ausgedrückt, ne? Und dann ist natürlich auch mal so eine Hemmnis für Jugendliche zu sagen, ich möchte diesen Weg einschreiten. Während man in anderen Ländern wie Armenien ist, man sagt, ich will Schachprofi werden.
Genau.
Das ist eine gesellschaftliche Geschichte auch.
Also ich habe jetzt zum Beispiel gehört, die Armenen sind im letzten Jahr Mannschaftsweltmeister geworden und jeder Nationalspieler und der Trainer haben $100.000 Prämie gekriegt. Mhm. Ich denke, das ist schon ein gewisser Unterschied zu der Prämie, die Deutschland teilweise nicht gibt. Mhm.
Dreht sich leider vieles um die Finanzen wieder, ne? Wie so häufig. Ich werde hier gerade gefragt, wen ich aus der Prinzengruppe als stärksten Einschätzer. Also ich glaube, ich bin der falsche Ansprechpartner. Dennis Wagner gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Also alles, was ich von ihm gesehen habe, in den letzten Turnieren, der ist ja auch sehr viel unterwegs, bei fast jedem Turnier auch ständig in den Zeitschriften dann vertreten, dann sehe ich immer Partien von ihm. Und aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sollte die Frage an dich gerichtet werden, weil du kennst sie natürlich viel besser als ich, beobachtest sie viel besser. Wem traust du am meisten zu und wem traust du jetzt auch in nächster Zeit zu, am schnellsten einen Titel zu erringen wie internationaler Meister?
Also diese Frage bekomme ich immer wieder gestellt und sie ist tatsächlich äußerst schwer zu beantworten. Also mittlerweile habe ich mich darauf geeinigt, für mich selber zu sagen, das ist jede Woche ein anderer. Mhm. Im letzten Jahr, zum Jahresende hin, hat also der Matthias Blühbaum sicherlich die höchsten Erfolge gehabt. Er ist also mit Deutschland mit Europacup-Sieger geworden, einige andere gute Ergebnisse erzielt. Er ist jetzt auch der Erste der Prinzengruppe, der jetzt schon EM ist, seit der deutschen Meisterschaft.
Muss nur noch ernannt werden.
Muss er nur noch ernannt werden, sozusagen. Aber er ist über 2,4, hat die drei Normen, alles in Ordnung. Dann gibt es natürlich auch einen Alexander Donchenko, der jetzt innerhalb von einem Monat drei EM-Normen gemacht hat. Und wenn alles gut läuft, er am 1. Mai über 2,4 ist und dann ist er, der sogar noch ein Jahr jünger ist, der ist Jahrgang 98, also erst 13, dann ist er sicherlich der höchste Newcomer der Prinzengruppe. Natürlich, Dennis Wagner, der hat im Dezember in Open gewonnen, was auch nicht so leicht ist, mit 6,5 aus 7 in Paderborn.
Ja.
Rasmus Suane hat auch schon mal Travemünde fast gewonnen. Also die sind alle vier wirklich stark.
Also da kommt wirklich, wirklich sehr viel nach und auch sehr viel Stärke nach. Also so eine Spitze, muss man sagen. Mit 13 schon IM zu werden oder 14, das ist schon eine Wahnsinnsleistung, oder?
Ja.
Also ich weiß nicht, ich bin mit 27 IM geworden. Wann du?
Ich bin's noch gar nicht.
Ach, du bist älter, stimmt. Habe ich dich ja einfach befördert, obwohl du das gar nicht bist. Ja. Genau, jetzt können wir Klaus Bischoff uns mal anschauen. Gegen Rindlisbacher am Brett 14 nach 41. Turm 1. Ich habe die, wird jetzt hier korrekt angezeigt bei mir, deswegen können wir auch dazu was sagen. Bernd Spontan, was würdest du sagen?
Eigentlich dachte ich, die Sache wäre jetzt schon erledigt, aber man sieht, in Zeitnot geht auch einem mehrfachen deutschen Blitzmeister irgendwann mal was durch die Lappen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was es hier gewesen ist.
Ja.
Vermutlich ist die Stellung immer noch sehr, sehr gut, wer weiß, aber vielleicht hat Schwarz doch gewisse Schwindelchancen.
Ja, also ich würde schon, ja, stimme ich dir so ein bisschen zu. Weiß ja natürlich auf zwei Bauern mehr, allerdings steht sein Lauf auf D1 ziemlich dämlich und sein Springer auf F1 auch nicht so toll und ja, die schwarzen Figuren, ja, so richtig droht jetzt nichts von Schwarz, aber Weiß kann jetzt auch das wünschenswerte Turm 8 zum Beispiel nicht ansetzen, oder?
Ja, Weiß ist nicht dran.
Weiß ist daran, nicht dran. Daran ist einfach. Naja, also hätte den Turm zurückgezogen, hätte ihn ja nach 8 ziehen können. Hat er aber nicht. Aber gut, wir sind uns eigentlich, dass Weiß hier eigentlich gewinnen sollte. Er sollte aber Vorsicht walten lassen. Ne? Nicht, dass er jetzt irgendwie noch sich beschwindeln lässt, wie du gerade das mit ausgedrückt hast. Man muss auch sagen, hier in Deizisau wird gespielt mit einer festen Bedenkzeit. 2 Stunden 40 Züge, 1 Stunde Rest. Das ist klar, damit der Zeitplan nicht durcheinander kommt, damit die Runden auch immer pünktlich beginnen. Jetzt hat sich was getan bei Brett 2, bei Bakru gegen Borschowski. Die Engine zeigt riesigen Vorteil an. Das war jetzt doch alles in Zeitnot, stimmt. Hat sich da jetzt das Blatt doch gewendet?
Na, ich vermute, er wird einfach eine Figur eingestellt haben.
3-2, wieso eine Figur, der schon mal die ganze Zeit hier wird?
Na, oder so einen ganz schlechten Abtausch zugelassen haben.
Ja, ich sehe schon, nach 34. Dame A4 kam der ja unglaublich schwache Zurückspringer E4, wonach einfach der wichtige Bauer C7 gefallen ist, wonach natürlich B6 und D6 natürlich auch zur Schwäche neigen und dann das zusammenbricht wie ein Kartenhaus bei Schwarz. Also das, was häufig passiert in Zeitnot und auch natürlich häufiger auch schwächeren Spielern, in Anführungsstrichen, dass sie das dann einstellen. Mhm. Wir haben hier noch eine Frage. Wie sieht denn die Trainingsarbeit mit der Prinzengruppe konkret aus? Eine gute Frage, wie ich finde.
Ja, die Überlegung ist, es wurde schon angesprochen, wir haben nicht Unmengen Geld im Deutschen Schachbund zur Verfügung.
Ja.
Diese Diskussion ist ja auch in der Nationalmannschaft geführt worden und wobei dort sich alles auf einem guten Weg befindet. Und deswegen war die Überlegung, das Gruppentraining in den Vordergrund zu stellen und damit bessere Trainer der Gruppe zur Verfügung zu stellen, als jeder Einzelne kriegen könnte. Ich will also nur ein paar Namen sagen. Sie haben also trainiert bei Yusupov, sie haben trainiert in der Anfangsphase bei den ich sag mal normalen deutschen Trainern wie Peetz oder hier Landestrainer von Baden-Württemberg, Swokowski.
Mhm.
Und dann ist es mir aber auch gelungen, zum Beispiel einen Alexander Kalifmann zu gewinnen, der also natürlich ein ausgewiesener Experte ist, vor allen Dingen für Eröffnung.
Und Ex-Fiedeweltmeister.
Ex-Fiedeweltmeister hat sogar eine Buchreihe verfasst.
Ist schon ein guter Mann.
Ja, und der hat also sich tatsächlich Zeit genommen, für jeden Einzelnen seine persönlichen Fragen zu beantworten.
Mhm.
In Eröffnungssystemen, in Strukturen und so weiter. Und alleine kann man den natürlich nicht bezahlen, aber für eine Gruppe von 6 Leuten, da kann sich das der Schachbund schon leisten. Und ich denke, das ist auch ein guter Weg.
Wie sieht denn das aus mit der Unterstützung durch die Eltern jeweils?
Also die Unterstützung der Eltern ist riesig. Das würde ohne die Eltern überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Also ich will jetzt noch gar nicht mal vom Geld reden, sondern auch von der Logistik her, von der Unterstützung und so weiter. Und letztlich müssen ja auch die Eltern sagen, okay, du kriegst Helm schulfrei und du kannst dorthin fahren oder
ach stimmt, die können das machen. Die nehmen sich auch häufiger schulfrei dann
auch. Ja. Ja. Und deswegen ist es ja auch so günstig, im Moment sind sie, also bis auf Dennis Wagner, der zwei Klassen übersprungen hat, sind sie alle noch ein bisschen vom Abitur entfernt.
Zwei Klassen?
Ja.
Ist der so hochintelligent oder?
Auch.
Ja, interessant.
Ja.
Ist ja ungewöhnlich, zwei Klassen. Eine Klasse hat man ja schon öfter gehört, da war zwei gleich.
Ja, ist sehr
also ungewöhnlich. Aus dem Junge wird was, okay.
Gut.
Hier wird gefragt, nach welchen Kriterien wird die Prinzengruppe zusammengestellt? Ich denke, Spielstärke wahrscheinlich, ne?
Es war also so, die Gruppe wurde nominiert, also die vorhergehende Gruppe wurde nominiert im Beginn des Jahres 2009, also nach der Olympiade in Dresden. Und wir hatten den absoluten Zufall, dass wir also eben wirklich vier Jungs hatten, die ungefähr gleich stark waren und gleich alt.
Hm.
Und da war allerdings der Jonas Lambert noch mit dabei.
Der hier auch mitspielt.
Hm. Er hat allerdings so ein klein bisschen den Anschluss verloren und wurde dann quasi durch Alexander Donchenko ersetzt.
Hm. Warum ist der nicht dabei eigentlich hier diesmal?
Ja, wie schon gesagt, er hat im letzten Monat 29 Partien gespielt. Der war also in Frankreich.
Der ist so jung.
EM-Turnier. Er war zur deutschen Meisterschaft 9 Runden und er war zur Europameisterschaft 11 ja. Runden. Ich glaube, das ist ein irgendwas anspruchsvolles Programm.
Ja.
Und dann muss er nicht unbedingt hier in Deutschland spielen.
Ja. Gehen wir vielleicht nochmal in die Partie am Brett 9 rein.
Die ist richtig spannend. Ich weiß nicht, wie zuverlässig die Zeitanzeigen sind, aber mit 0015 würde ich schon ein bisschen ein Kribbeln kriegen.
Ja, das ist natürlich nicht so 1:1, ne? Ist ja klar. Wir haben jetzt hier nicht die Superübertragung von oben. Ist natürlich schon sehr nah an der Zeit, aber das kann natürlich heute variieren. Oh, jetzt scheint sich das Blatt doch zu wenden, so langsam. Und jetzt kriegt er mit G3 doch ganz gut Chancen, wenn ich das hier sehe, oder? Was passiert nach G3 einfach?
Es ist wirklich 15 Sekunden.
Nicht wirklich 15 Sekunden, sagt unser technischer Leiter Pascal Flaum, der uns hier mal up-to-date hält.
Na gut, nach G3 wird wahrscheinlich Dame F3 der ja. einzige Zug sein, den Springer zu decken und...
Dame H2, König F... Nee, das Turm D4
geht dann aber... D4, genau.
D4 hängt, weil der E-Bauer nicht nehmen kann, wegen Matt auf H1. Wow, jetzt verliert Weiß doch ziemlich viele Bauern. Also scheint sich im Endeffekt auszuzahlen, dass er das Risiko eingegangen ist, ne? Der Schwarze. Interessant, ne?
Ja. Das ist gut, aber man kann hier in dem Turnier nicht wirklich gewinnen, wenn man nicht
super Risiko
am Anfang hat, eben 4-4 oder sowas hat. Ja,
auch mit Schwarz muss man halt wirklich Risiko gehen, ne? Das ist klar. Man kann hier nicht einfach sein normales Repertoire runterspielen und hoffen, dass die Leute was einstellen. Man muss halt auch ein bisschen was riskieren. Ja, jetzt kam es auch so, Dame F3, Dame H2, Turm D4 und jetzt hat er halt auch schon 2, 4, 6, 7, wenn ich das mal recht schnell nachzähle, 4 Bauern für die Figur, was natürlich auch schon materieller Vorteil ist. Und jetzt droht, glaube ich, auch Turm D1 direkt.
Dame H1.
Ach, Schwarz ist dran. Ach du liebe Güte. Ja, natürlich. Turm C2 gemacht. Ja, ich bin um einen Zug zurück. Oh, jetzt hat er es komplett eingestellt, der Arme.
Ja. Ich meine Vermutung wäre, die Partie ist jetzt eigentlich schon zu Ende und läuft aber nur noch. Ja, genau.
Spannende Partie, es schreibt noch einer, weil er ist natürlich immer eine Minute zurück. Aber es war natürlich schon spannend und der Mut von seinen Kids hat sich echt bezahlt gemacht und jetzt. Hier ist noch eine Frage: Wie oft trainieren denn die Jungs aus der Prinzengruppe in der Woche?
Ja, also. Sie haben natürlich alle einen Heimtrainer.
Das hattest du ja schon erwähnt. Ne? Genau.
Aber die Fragestellung ist, also manche sind nur über Internet mit dem verbunden.
Hm.
Und einige haben ihn also tatsächlich auch zu Hause, wie beim Matthias Blühbaum, wo also der Vater Karl-Ernst Blühbaum wirklich viel auch selber macht und auch sehr gut macht. Also das ist...
Ist auch selbst ein guter Spieler, so viel ich weiß.
Ja, ne? Das ist also eins der wenigen Beispiele, die ich so kenne, wo also so eine Zusammenarbeit zwischen Vater, Trainer und Sohn, Spieler wirklich sehr gut klappt. Und manchmal schaffen sie also tatsächlich 15 Stunden Training die Woche. Mhm. Teilweise auch ganz alleine, also nur Aufgaben oder nur...
15 Stunden, das ist jetzt schon nicht wenig.
Ja, zwei Jahre schon Tag. Ordentlich.
Ja, ja. Doch. Ja, also ich denke, mir ist nicht bang um das deutsche Schach, ehrlich gesagt, wenn ich das so höre. Und was den Nachwuchs betrifft, klar, mit Nationen wie Armenien, Russland, da werden wir nie hinkommen vielleicht, aber man ist... gehört zu den Top Ten der Welt. Man ist natürlich auch Europameister geworden,
ja.
Was ein Riesenerfolg war. Gut, das hat jetzt mit deiner Jugendarbeit weniger zu tun natürlich.
Na gut, die Hoffnung ist schon, also wie gesagt, der Matthias Blühbaum war letztes Jahr im Metropacup schon in der Nationalmannschaft. Hm. Dieses Jahr spielen schon zwei im Metropacup, da Dennis Wagner und Matthias Blühbaum.
Das sind immer vier Bretter bei den Männern.
Bretter, ja. Und ich hoffe schon, dass der ein oder andere sich da in die Spitze hochspielen kann.
Ja, ja, ja. Ja, das bleibt spannend. Werden wir natürlich weiter beobachten, wie das weiterläuft. Jetzt haben wir eine halbe Stunde jetzt hier Live-Kommentierung gemacht. Die Zeitnotphase ist mehr oder weniger vorbei. Und wie ihr seht, ja, ist auch mehr oder weniger alles entschieden. Bei Marder gegen Bock können wir vielleicht nochmal kurz reinschauen. Da hat sich jetzt auch der Schwarze einen fetten Mehrbauern erkämpft auf der A-Linie. Das dürfte auch gewonnen sein für Schwarz. Insbesondere bessere Leichtfigur, Freibauer, insbesondere entfernter Freibauer auch noch, nicht irgendwie auf der E-Linie oder so. Das dürfte die Manuela, wie du schon korrekt eingeschätzt hast, wahrscheinlich nicht halten im Endeffekt. Und so ist es jetzt gekommen. Ich danke dir, dass du zu mir gekommen bist. Sehr interessante Einsichten in die Arbeit mit der Prinzengruppe. Das interessiert, glaube ich, auch die Leute. Sieht man ja auch an den Fragen. Vielleicht eine letzte Frage hier noch beantworten. Was würde Bernd Vöckler Schachamateuren empfehlen, um ihr Schach zu verbessern? Diese eine letzte Frage wollen wir noch beantworten.
Als allererste Aufgabe, was man selber machen kann und selber sehr gut machen kann, Taktik. Taktik, Taktik, Taktik.
Um ein Verbesser zu rechnen, ne? Und nicht so viel einzustellen, ne? Gibt es irgendwelche Bücher speziell, die man, aber es gibt natürlich so viele Bücher, ne?
Die russische Elefanten-Serie.
Dann vergisst das, denke ich, das heißt so. Kann ich das so eingeben bei Google, die russische Elefanten-Serie? Was kommt denn da raus?
Ich glaube, das geht. Ehrlich? Und das aber das ist natürlich auf Russisch. Aber ja, das ist ja egal bei Taktikaufgaben. Dann, was auch
schon ein bisschen da dran ist.
Ja, da ist so ein schwarzer Punkt oder so ein weißer.
Okay.
Und natürlich gibt es sehr, sehr viele Bücher, die alle gut sind.
Ja. Also Taktik, 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 kann ich nur zustimmen, denn häufig, also um Eröffnung geht es häufig gar nicht. Ne? Es ist natürlich schon wichtig, auf einem bestimmten Niveau gute Eröffnung zu können aus meiner Sicht, aber ich meine, was nutzt die gute Eröffnung, wenn man noch nicht mal in Zeitnot kommt und dann im Mittelspiel einfach was einstellt, weil man schlecht rechnet einfach. Ne?
Also gut rechnen. Ja, ich interpretiere ja auch die Frage so, dass es sich also um einen Schachamateur in Anführungsstrichen handelt.
Ja.
Und die Frage ist einfach, wie viel Zeit kann ich aufbringen und wo erziele ich den größten Effekt?
Genau.
Wenn ich viel Zeit habe, kann ich auch sehr gute Eröffnungen studieren, aber...
Das ist ein guter Punkt, genau. Also wirklich effizient...
effizient arbeiten, darauf kommt es ja an.
Genau. Das hatten wir hier schon beantwortet, die letzte Frage. Die Jugendlichen bekommen auch frei von der Schule, um Schachturniere spielen zu können. Das hattest du schon erwähnt gerade.
Gut, also ich würde natürlich sagen, Top-GMs trainieren 6 bis 8 Stunden am Tag, wahrscheinlich sogar noch mehr, also die richtigen Top-Leute. Aber Profis ist man eben nur, wenn man davon lebt. Und meine Leute sind noch keine Profis.
Ja. Okay. Vielen, vielen Dank, Bernd. War sehr interessant. Schön, dass du dabei warst. Danke dir nochmal. Und Leute, wir werden wieder einschalten. Wir werden wieder einschalten um 18.30 Uhr. Dann zur Zeitnotphase der dritten Runde. Es ist aus meiner Sicht läuft das immer so, dass ich natürlich gucke, dass ich einen Spieler bekomme als Gast. Ist natürlich nicht immer so einfach, weil die meisten Bretter noch laufen und gerade vormittags ist es manchmal schwierig, weil die Jungs natürlich auch sich ausruhen möchten und dann ins Hotel entwischen sehr schnell. Zum Beispiel war der Baramitze schon fertig, aber den habe ich nicht mehr gesehen. Der war so schnell fertig, den habe ich noch nicht mal mehr zu Gesicht bekommen. Also, 18.30 Uhr schalten wir wieder ein, senden wir wieder. Ihr schaltet ein, hoffentlich. Und danke, dass ihr dabei wart.